Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio FreeFM, 102.6% Music.
Radio FreeFM, guten Morgen, hier ist der Lokaltermin am 23. Dezember 2018. Lokaltermin, die Ausgabe Nr. 35 insgesamt. Und ja, wir sprechen heute Morgen im Lokaltermin eine Stunde über das Thema politisches Engagement in Ulm und für Ulm. Und dazu habe ich zwei Gäste im Studio. Und zwar sind zum einen Daniel Ihle. Guten Morgen, Daniel. Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio FreeFM. Und zum anderen der Christian Eilitz. Christian, ebenso herzlich willkommen hier im Sender. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide politisch aktiv. Ihr seid beide, können wir auch vorweg sagen, im Ortsverein Ulm-Böfingen bei der SPD tätig. Und ja, wir sprechen also eine Stunde über eure Aktivitäten. Wir sprechen ein bisschen über politisches Engagement, eure Motivation, euch zu engagieren. Wir sprechen aber auch ein klein bisschen, beziehungsweise schauen ein klein bisschen zurück auf das Jahr, was in Ulm hier stattgefunden hat im vergangenen Jahr, was sich politisch so bewegt hat. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen
in die Zukunft schauen, was uns das Jahr 2019 bringen wird. Stichworte sind hier zum Beispiel die Kommunalwahlen, sind aber auch die Europawahl. Ich denke, es gibt also einiges zu sprechen. Zunächst, ja, mein Name ist Michael Trost. Und wie wir es immer so handhaben in den Sendungen, machen wir einfach kurze Vorstellrunde, würde ich vorschlagen. Wer möchte von euch anfangen? Also kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht, natürlich auch, wie ihr vielleicht zur Politik gekommen seid. Einfach ein bisschen, damit die Hörer wissen, wer ist der Christian, wer ist der Daniel?
Mein Name ist Daniel Ihle. Ich bin Vorsitzender des Ortsvereins Ulm-Böfingen hier in der SPD in Ulm. Ich bin 2006 eingetreten in die SPD, weil mir soziale Themen wichtig waren, weil es mir wichtig war, dass wir alle Menschen in den Mittelpunkt nehmen. Und das ist das Thema, das auch jetzt die letzten Jahre immer wieder geprägt hat und das auch politisch nach wie vor virulent ist.
Guten Morgen, Christian Eilitz. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme auch aus Ulm zum Studium hin, beziehungsweise eigentlich auch schon davor, war ich schon immer so politisch interessiert. Egal welches Thema eigentlich. Wählen bin ich auch immer sehr, sehr gerne gegangen. Finde es auch sehr, sehr wichtig, wählen allgemein zu gehen. Auf der einen Seite war das und auf der anderen Seite habe ich mir dann irgendwann überlegt, ja, wählen ist das eine. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich auch von innen heraus etwas verändern, bewegen zu können. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden zu sagen, ja, ich möchte eigentlich auch in eine Partei gehen. Und generell, ich bin von Beruf Erzieher mal gewesen, habe dann aber BWL studiert mit Schwerpunkt Sozialmanagement. Deswegen war die soziale Schiene für mich schon immer sehr wichtig und deswegen auch so Gedanke zur SPD zu gehen, weil mir die Partei einfach sehr gut gefallen hat. Es ist eine Programmpartei, es ist eine Partei, wo ich einfach sagen kann, dafür möchte ich mich einsetzen.
Mhm. Ja, sehr schön. Und geht mal vielleicht zum kurzen Eindruck, Engagement in der politischen Partei. Wie viel Zeit macht es bei euch aus? Wie viele, Stunden am Tag, in der Woche, im Monat seid ihr dann mit eben dem weiten, Themenumfeld politisches Engagement befasst? Könnt ihr so ein bisschen quantifizieren?
Ja, ich denke so, in meinem Fall wird sich das wahrscheinlich schon so auf 8 Stunden so die Woche wahrscheinlich beziffern lassen, da kommt mir noch vieles Verschiedene aus dem Ortsverein noch dazu. Ich bin jetzt bei den jungen Europäern aktiv in der Europa-Union. Dann hat man auch vieles hier über den Kreisverband, wo man tätig ist, bei den Jusos natürlich auch. Also es ist schon durchaus zeitlich umfangreiches Engagement. Ja.
Gut. Bei mir, ich bin ja stellvertretender Ortsvorsitzender in Böfingen. Ich finde da immer, das kommt eigentlich auf den Menschen persönlich an. Natürlich, es wird hier keiner gezwungen, in der Partei zu sagen, ihr müsst jetzt jeden Dienstag, weil da irgendeine Sitzung ist, da erscheinen. Das ist eigentlich alles den Einzelnen überlassen. Dementsprechend kann man da eigentlich meiner Meinung nach nicht so sagen, das ist ein Pflichtding, aber für mich persönlich ist es so ein Termin die Woche, so durchschnittlich würde ich behaupten, und der geht dann so 2 Stunden um den Dreh. Deswegen, ja. das ist es eigentlich. Und natürlich kommen dann noch so Additionals noch dazu, wie dass wir mal samstags in der Hirschstraße stehen und mit unserem Stand da sind oder dass wir mal irgendeine Veranstaltung organisieren, zum Beispiel jetzt erst vor 2-3 Monaten mit dem Baubürgermeister, auch in Böfingen. Das sind natürlich auch solche Termine, die ja noch ein bisschen on top kommen als...
Ja, das ist so ein Stadtteilgespräch, glaube ich, dann gewesen, was du gerade ansprichst in Böfingen.
Genau, wo einfach auch die Bürger sagen können, ja, was sind denn ihre eigenen Sorgen und wo möchten sie eigentlich drüber sprechen? Und ja, das sind auch so Sachen, das kommt natürlich alles noch dazu, aber generell macht es mir Spaß und von daher, ja.
Daniel, du bist der Ortsvereinsvorsitzende in Böfingen. Welche Aufgaben hat der Ortsvereinsvorsitzende, alle Schäfchen immer bei der Stange zu halten?
Oder was? Ja.
Was ist so deine Funktion?
Ja, das ist sicherlich eine wichtige Komponente, den Überblick zu behalten, zu schauen, auch neue Mitglieder zu werben, dann neue Mitglieder, die eingetreten sind, willkommen zu heißen, zu schauen, dass sie einen möglichst guten Start bei uns haben. Alle Aufgaben so in der Mitgliederverwaltung, Organisation, natürlich auch von den Mitgliederversammlungen dort einzuladen und natürlich auch Vernetzungsarbeit, sei es jetzt in der regionalen Planungsgruppe in Böfingen oder auch natürlich beim Kreisverband der SPD.
Vielleicht, das wird auch nicht jeder so genau wissen, wie viele Ortsverbände jetzt von der SPD in diesem Falle gibt es denn in Ulm? Sind es 4, 5 oder wie ist denn die SPD in Ulm überhaupt dann strukturiert?
Wir haben 4 Ortsvereine in Ulm. Das ist der Westen, das ist der Süden, das ist Mitte-Ost und das ist Böfingen. Wobei Böfingen jetzt von diesen 4 Ortsvereinen jetzt der kleinste Ortsverein ist und der einzige, der sich auch jetzt konkret auf einen Stadtteil, nämlich Böfingen, in dem Fall lokal eingrenzen lässt.
Wie viele Aktive gibt es dann ungefähr in Ulm? Habt ihr da ein bisschen den Überblick? Also sind es Hunderte oder wie viele Aktive, also Mitglieder in den Ortsverbänden insgesamt? Insgesamt haben wir?
Ich denke, wir haben so insgesamt, wenn wir so an die knapp 600 Mitglieder so gehen, aktiv sind davon natürlich jetzt weniger, vielleicht kommen wir so auf 150, wenn man meine Schätzung, wenn wir es jetzt auf den Ortsverein Böfingen runterbrechen, vielleicht, wir haben so knapp über 20 Mitglieder und wir haben davon eine sehr hohe Quote an auch wirklich aktiv Tätigen, sodass wir so auf 10 Leute bei uns im Ortsverein kommen.
Wie ist das im Vergleich mit anderen Parteien? Also meiner Kenntnis nach sind ja gerade auch zum Jahresanfang viele Menschen in die SPD eingetreten. Wie ist denn das bei anderen oder mit den anderen, sagen wir mal, großen Parteien? Also ich denke jetzt an die CDU zum Beispiel. Wie ist die in Bezug, ist die gleich auch in Ortsverbände strukturiert? Ist die auch in etwa personalmäßig gleich stark oder wie ist Ulm, was das angeht, politisch aufgestellt?
Die haben auch diese Ortsvereinsstrukturen, gerade auch zum Beispiel in der CDU. Da kommt es auf die Partei an, die CDU ist sicherlich jetzt von den Mitgliedern auch relativ stark aufgestellt, ich denke, das kann man schon so sagen. Aber es ist schon, denke ich, ein Wesenszug von der Ulmer SPD, dass wir personell sehr gut aufgestellt sind. Und es ist auch ganz interessant, dass sich so dieses Engagement bei uns gar nicht unbedingt mit diesen aktuellen Wahlergebnissen deckt, die ja jetzt im Moment für uns nicht so gut sind. Nämlich, wir sehen, dass bei uns trotzdem, oder vielleicht gerade wegen den Wahlergebnissen, die es nicht so sind, wie wir uns sie im Moment vorstellen, doch sehr viele bei uns tätig sind und auch sogar neu eintreten. Ob es jetzt bei den Jusos ist oder auch bei uns im Ortsverein, da sind wir personell im Moment gut aufgestellt.
Das bedeutet, dass den Menschen ja doch das Thema Politik und das Thema Engagement für eine, sag mal, soziale Zukunft oder für eine insgesamt politisch stabile Situation sehr wichtig ist. Ich meine damit gegen Randbewegungen, die sich so in dem Jahr vielleicht auch abgezeichnet haben, irgendwo dagegen Flagge zu zeigen. Also ihr auf jeden Fall spürt so, sag mal, es fühlt sich in den Vereinen nicht an, als wäre die SPD so geschrumpft, als das, was momentan die Wahlprognosen aussagen. Also ihr spürt Zulauf, ihr spürt an der Stelle schon auch, wie soll man sagen, auch Handlungskompetenz.
Und ja, absolut. Ja. Also ich würde da behaupten, mehr denn je fast, nee, natürlich übertrieben gesagt. Ja, es ist gerade eine sehr angespannte Zeit, das brauchen wir gar nicht unter den Tisch kehren. Es ist sehr, sehr viel passiert auch dieses Jahr. Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt irgendwie sagen, ah, ich bin mit meiner SPD nicht zufrieden, ich bin mit der derzeitigen Situation vielleicht nicht zufrieden, aber das heißt ja im Umkehrschluss, wir können immer noch was parteiintern dagegen tun und dementsprechend tun wir uns ja auch weiterhin engagieren und sind weiter am Ball. Also es gibt schlechte Zeiten in der SPD, es gibt gute Zeiten in der SPD, das ist in jeder Partei so. Und wenn man sich wirklich engagiert und hinter der Partei stehen möchte, dann sag ich persönlich auch, gibt es da irgendwie ja keine Hoch- oder niedrige Phase. Ich denke noch zurück an unseren Wahlkampf, der ist jetzt auch nicht so lange her. Da sind wirklich von der SPD alle auf der Barrikade gestanden, sind da kämpferisch in der Hirschstraße gestanden, bei Wind und Wetter. Und letztendlich, ich sehe da wirklich vom Engagement her, parteiintern, keinen großen Unterschied.
Und die Hoffnung besteht somit, dass die SPD, die ja momentan wirklich sehr schlecht dasteht, zumindest auch in der Wählergunst wieder ein bisschen nach oben kommt. Ich weiß nicht, da gibt es auch immer vielleicht ein bisschen so eine Wellenbewegung, mal rauf, mal runter. Ich glaube, so wenn man so die letzten Jahrzehnte, gut, so krass, glaube ich, war es bis dato noch nicht, hat aber auch ja andere Gründe. Ich glaube, sehr, sehr viel eben mit hinzugekommenen neuen Parteien und Bewegungen. Aber ich glaube trotzdem, es geht immer mal wieder hoch und immer mal wieder runter. Aber vielleicht so die Frage, habt ihr dann auch jetzt mit anderen Parteien, anders gesagt, es gibt ja gerade eine gewisse Extrembewegung an den Rändern, es gibt aber immer noch eine gewisse Breite mit, es gibt eine große Koalition. Hat man auf einer lokalen Ebene dann auch im Sinne einer großen Koalition mal Kontakt mit CDU oder mit FDP oder mit den Grünen oder gar der Linken?
Ja, absolut. Wie geht euch das dann so? Natürlich, man steht ja zwischen den Ständen teilweise nebeneinander, also allein schon da sieht man sich, man hört voneinander und man sieht, was die anderen so tun. Also die Konkurrenz ist nicht weit entfernt und schläft nicht natürlich. Ja, es gibt natürlich auch sowas wie, ich glaube, da zwei Wochen her, sowas wie eine Podiumsdiskussion in der Uni Ulm. Da war der Kollege Ihle auch vor Ort. Natürlich da, das ist auch ein Zusammenspiel aus allen Parteien eigentlich, also CDU, SPD und so weiter.
Und kennt man sich wahrscheinlich schon, Daniel, oder?
Ja, ja klar, man kennt sich von den Grünen, von der FDP, auch von der CDU und bei allen verschiedenen Positionen, die man da in politischer Hinsicht hat, hat man einen ganz starken demokratischen Konsens. Das durfte ich erleben, als ich, wie der Christian angesprochen hat, oben an der Uni war vor zwei Wochen, wo sich wirklich alle Kandidaten, die dort waren, FDP, Grüne, CDU, Linke und auch von der SPD ganz stark für Europa ausgesprochen haben und wo ich dann gemerkt habe, dass wir uns in ganz vielen Punkten, gerade in ganz grundsätzlichen Fragen jetzt, wie wir uns zur Demokratie stellen, dann einig sind und das ist auch ein gutes Gefühl an der Stelle.
Das heißt, man kann sehr wohl auf der Arbeitsebene und auf der persönlichen Ebene miteinander umgehen, auch wenn man sich im Wahlkampf dann vielleicht bekämpft, wobei der Begriff bekämpft vielleicht nicht so, sagen wir, sachlich auseinandersetzt. Das ist vielleicht besser formuliert, ne?
Ja, und es gibt ja auch Dachorganisationen. Wir hatten mal den Ring politischen Jugend hier aktiv. Da habe ich auch damals mitgearbeitet. Wir haben ja auch jetzt diese übereuropäischen Bewegungen, die jungen Europäer oder die Europa-Union, in denen auch jetzt Vertreter verschiedener Parteien sind und dann gut miteinander zusammenarbeiten. Also so wie ich es sehe, funktioniert es in Ulm gut.
Das ist meine Meinung auch.
Ja. Kommen wir sicherlich noch gleich drauf dann bei euch. Ich weiß, ihr habt ja auch Wurzeln bei den Jusos. Seid ihr dann auch noch in den Jusos, bei den Jusos aktiv oder seid ihr inzwischen altersmäßig entwachsen?
Ja, altersmäßig, wenn man so als nicht politisch Interessierter so hört Jusos, dann denkt man so direkt von vornherein, dass die, was weiß ich, so im Anfang bis 20 gehen. Aber die Jusos gehen ja von der Altersspanne schon relativ weit. Von daher, ich bin auch selbst Vorstandsmitglied bei den Jusos. Und vom Altersgebilde ist da eigentlich sehr bunt gemischt. Also von Schülern, die noch unter 18 sind, bis hin zu Berufstätigen wie ich, bis hin zu, ich weiß auch nicht, Älteren, ja, um da jetzt keinen auf den Fuß zu treten. Das geht ja teilweise, ja, Ü30 auch schon. Also es gehört immer noch ein Ü30-Jähriger zu den Jusos.
Ja, und vielleicht, wer es nachhören möchte, wir hatten ja, ich glaube, es war im August, auch mit den Jusos, mit der Luisa und dem Matze, oder Matthias heißt der eigentlich richtig, ihre eine Plattform, und die ist auch noch online, kann man nachhören. Insofern das Thema Jusos hatten wir ja auch schon mal in der Plattform. Ja, also das ist jedenfalls dann euer politisches Engagement.
wenn man so heute rumhört. Also viele Menschen, wenn du Politik, Diskussion oder bei manchen Leuten das Thema Politik anspricht, begegnet mir so häufig, dass Leute dann irgendwo sagen, ach, die da oben, die wissen ja gar nicht, wie es uns geht. Oder hat ja alles keinen Zweck, die machen eh, was sie wollen. Sehr, sehr viel Abneigung irgendwo auch gegen Politik, sehr viel Skepsis. Sehr viel kommt auch die Aussage, die wissen ja gar nicht, wie die Realitäten sind und die verdienen viel. Und dann kommt sehr schnell das Thema Diäten auch auf. Sehr viel irgendwo auch Anti-Stimmung. Wie begegnet euch das? Oder umgekehrt, wenn die Menschen euch kennenlernen, sind dann alle Vorurteile sofort verflogen?
Wie begegnet euch das? Das wäre natürlich schön, aber es findet ja in der SPD, sage ich mal, haben wir da so ein bisschen eine Struktur, einen Informationsaustausch von unten nach oben, sowie auch von oben nach unten statt. Also auf der einen Seite gliedern wir uns ja in diese Ortsvereine. Es gibt ja aber auch übergeordnet so einen Kreisverband, wo diese ganzen Ortsvereine so insgesamt genommen werden. Und die, sage ich jetzt mal, reporten natürlich auch wieder an den Landesvorstand und so weiter und so fort. Das geht eigentlich bis an die oberste Etage und andersrum natürlich auch. So, was haben wir vor von der obersten Management-Etage, wenn man es so unternehmerisch mal sehen möchte, nach unten. Und dementsprechend ist es so eine Symbiose aus Information nach oben und nach unten. Und wenn wir natürlich in der jetzt gerade im Wahlkampf wieder auf der Straße sind und genau dieser Abneigung begegnen, sind wir natürlich die unterste Ebene, die natürlich sagen kann, nein, das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass wir hier ausschließlich die ganz oben Stehenden da haben und jetzt von der untersten Schicht jetzt gar nichts mehr mitbekommen, sondern es herrscht da schon ein Informationsaustausch, bin ich der Meinung. Und da können wir auch die Leute so, gerade wenn ich das so erkläre, wie wir einfach intern aufgestellt sind, auch ein bisschen abholen.
Mhm. Und wie ist das denn konkret im Ortsverband? Ich meine, wir haben im Ortsverband ja auch Abgeordnete in Ulm, das gilt für alle Parteien, mit wenn ich sage wir, ich rede jetzt in dem Fall von Ulm, haben wir ja auch natürlich Bundestagsabgeordnete, sowohl bei der Union als auch bei der SPD, haben natürlich Abgeordnete im Baden-Württembergischen Landtag. Wie weit ist es euch dann zum Beispiel jetzt möglich, ein Thema aus Böfingen, sage ich mal, zu adressieren, bei zum Beispiel einer Hilde Mattheis für den Bundestag relevant in Berlin. Wie weit wäre das möglich? Könnt ihr da hingehen und sagen, liebe Hilde, wir haben ja ein Thema, das wäre vielleicht ein Thema vom Bundestag, würde Hilde sagen, Quatsch, das ist ein lokales Thema, das kann ich auch nicht im Bundestag adressieren. Wie ist das so, das Miteinander? Und wie weit sind also insofern die Möglichkeiten, auch ein lokal oder kommunal oder einfach ein sehr spezifisches Problem auch nach oben in Anführungszeichen zu adressieren?
Da ist die Verbindung sehr gut, gerade zu Hilde Mattheis, die ja auch immer das Ohr an der Basis hat und da immer für einen offenen Austausch zur Verfügung steht. Wir haben es ganz konkret gemacht in Böfingen so vor 2 Jahren. Da hat die Hilde als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion mit uns konkret in Böfingen im Pflegeheim eine Veranstaltung gemacht zur Pflegepolitik. Von dem her sind wir auch immer dankbar, dass gerade Hilde Mattheis immer zur Verfügung steht bei den Ortsvereinen und an der Basis und uns nach allen Möglichkeiten immer unterstützt.
Also es kann durchaus, was ich hieraus lese und höre, sein, dass auch ein Thema, was im Kleinen, wo die Menschen vielleicht denken, nie und nimmer hören uns die in Berlin, nein, dass ihr das adressieren könnt und dann auch jemanden, ein Bundestagsabgeordneter, das in die entsprechenden Gremien oder in die entsprechenden Bereiche mitnimmt.
Absolut. Mhm. Ist absolut, auf jeden Fall.
Ja. Also ein Thema, das habt ihr vielleicht auch verfolgt, hört mir ein, weil hier im Lokaltermin war das auch 3- oder 4-mal Thema. Das Schicksal von Basir, der aus Afghanistan ist und von Ausweisung oder eben Abschiebung nach Afghanistan ja bedroht war. Wir haben im letzten Dezember, genau vor einem Jahr, als auch nochmal im Mai war es, glaube ich, hier mit Elena Flügel und dem Basir gesprochen. Und ich weiß, dass im Anschluss, da gab es ja auch eine Petition, und ja, da haben sich ja dann auch verschiedene Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, ich glaube, da war auch Hilde Mattheis, war auch unter anderem dabei, haben sich dann für Basir eingesetzt. Dann die ehemalige Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm hat sich ja eingesetzt. Und ich glaube, verschiedene weitere Landtagsabgeordnete in Bayern und ich glaube auch in Baden-Württemberg, also ich weiß gar nicht, CDU, Ronja Kemmer, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest sehr, sehr viele Abgeordnete und es hat wohl wirklich funktioniert,
Tatsächlich funktioniert,
ja. Der Basir ist inzwischen sicher, beziehungsweise darf bleiben, macht seine Ausbildung und ich kann dazu sagen, wir haben auch schon vereinbart, dass wir in Kürze mit Basir und Elena einfach nochmal das Jahr und wie das ganze Thema inzwischen jetzt doch gut ausgegangen ist, dass wir das ja auch im Lokaltermin nochmal beleuchten. Das wollen wir also auf jeden Fall tun. Also insofern bewegt sich ja dann, wenn man sich irgendwo ja, auf die Beine stellt, sage ich mal, unter Umständen doch was. Oder es bringt wirklich dann was.
Also echt eine spannende Geschichte. Wir haben jetzt auch so auf diversen Social-Media-Kanälen gepostet und geteilt. Und ich habe am Anfang echt gesagt, so, das waren, glaube ich, 1000 Menschen, die da hätten digital drauf unterzeichnen müssen. Das denke ich mir, so eine schwierige Geschichte. Gut, 1000 an sich ist so gesehen relativ wenig, aber wirklich auch Flagge zu zeigen, zu sagen, ja, ich möchte das unterstützen und dann wirklich da Namen, Adresse oder was auch immer anzugeben und da digital zu unterzeichnen, ist dann doch noch eine kleine Hürde. Aber es hat letztendlich wirklich geklappt und es hat mich echt beeindruckt, dass, wie du schon gerade gesagt hast, dass so ein kleines Thema echt hier durchgezogen werden konnte, von diversen Leuten geteilt wurde und so dann auch durchgeführt und erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Mhm. Ja, insofern ist es auch eine Good News, weil das Thema war genau hier in der Sendung vor Weihnachten 2017. Und die bange Frage, kann Basir 2018 Weihnachten in Deutschland feiern, ja oder nein? Und die Antwort lautet, ja, er kann. Und er macht sogar seine Ausbildung gerade sehr gut. Also Good News zum Jahresende. So, ich würde sagen, wir spielen aber dann mal Musik. Und zwar, naja, ein bisschen was Weihnachtliches habe ich dann doch mitgebracht. Und zwar von Debbie Harry und Blondie, der Titel The Three Kings, der natürlich die Heiligen Drei Könige thematisiert. Den hören wir und anschließend geht es hier bei uns im Lokaltermin weiter.
Wir hören Radio
Free FM und wir kommen von der SPD Ortsverein Pöfingen.
Und heute im Lokaltermin sprechen wir über das Thema politisches Engagement und darüber haben wir jetzt auch schon, 20 Minuten waren es auch schon gesprochen, ein klein bisschen gelernt und politisches Engagement insgesamt, wenn ihr so vielleicht mal in eure Altersklasse oder überhaupt, sagen wir Altersklasse ist ganz relevant, so mal ein bisschen in euer Umfeld schaut, wie viele Menschen sind heute so aktiv? Habt ihr ein Gefühl, mehr als früher, weniger als früher? Oder wie beobachtet ihr das Thema? Also,
ja, es ist schwierig. Wir haben, glaube ich, das ist nicht nur ein Problem der SPD, das ist allgemein ein Problem, Leute dazu zu bringen, in Anführungszeichen, politisch sich zu engagieren. Mhm. Weil gerade auch in der Jugend von heute, auch wenn ich jetzt nicht so alt bin, da junge, motivierte Menschen zu finden, die einfach sich politisch interessieren, ist sehr, sehr schwierig. Natürlich, es ist ein sehr, sehr trockenes Thema, es ist ein auch sehr weitläufiges und kompliziertes Thema und vielleicht ist da einfach auch noch nicht das Interesse so ganz da oder irgendwo fehlt da vielleicht irgendwie, es ist wirklich, in meinem Umfeld natürlich, ich kann da wahrscheinlich von Daniel aussprechen, dadurch, dass man halt einfach da ein bisschen unterwegs ist, ist es relativ viel, auch so von meinem privaten Freundeskreis sind auch viele in der SPD, in anderen Parteien. Man spricht dann natürlich auch privat immer mal wieder über aktuelle politische Themen. Mhm. Auch dadurch finde ich persönlich, tut man sich da ein bisschen was rausnehmen, wie so die anderen Sichtweisen sind und was da einfach auch passiert. Aber an sich, in den letzten paar Jahren, wo ich jetzt dabei bin, ist nicht mehr oder weniger geworden. Aber es liegt vielleicht daran, so vom Gefühl her von mir, dass ich halt immer aktiv war und immer Leute um mich rum hatte, die auch engagiert waren.
Vielleicht mal so die Frage, Daniel, haben wir vielleicht in Deutschland zu sehr aus einer gewissen Erfahrung des Wohlstands, aus einer gewissen Erfahrung von 40 und länger Jahren, Frieden, zu sehr das als Selbstverständlichkeit angenommen? Sind wir oder vor allem die Menschen aus der Kriegsgeneration zu sicher, dass alles immer so bleibt und alles gut ist? Oder wie sehen es? Also anders gesagt, die großen Politiker früher Zeiten, ein Adenauer, ein Ludwig Erhard, ein Willy Brandt, selbstverständlich auch, die auch einen Krieg erlebt haben, die wissen, was Krieg und Not heißt, die aus dieser Überzeugung, es darf nie wieder Krieg geben, sich engagiert haben, es muss Frieden geben, es muss zu einer Entspannung kommen. Dass heute die heutigen Politiker natürlich auch, aber auch die heutige Generation oder die mindestens jüngere Generation kennt diese Zeiten gar nicht mehr. Und vielleicht sagt man, das ist ja alles immer so und es ist selbstverständlich. Sind wir zu passiv deshalb geworden vielleicht? Oder was würdest du sagen?
Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, dass man sich an vieles gewöhnt hat, vieles für selbstverständlich nimmt. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass man oft erlebe ich es, der Meinung ist, dass man ja quasi eh nichts bewirken könne. Also es liefe quasi alles so vor sich hin und wenn man sich persönlich engagiert, so die Meinung, da könne man dann eh nichts besonders erreichen. Dazu kommt, so erlebe ich es auch zum Beispiel bei meinem Kollegen, dass natürlich die berufliche Belastung hoch ist, dass auch jetzt im familiären Bereich viel geboten und viel los ist und dann schafft man es auch eher nicht, sich dann nochmal aufzurappeln, in vielen Fällen zu sagen, ja, ich muss es wirklich aktiv was tun. Ich denke, viele unterschreiben, dass Demokratie wichtig ist und dass es wichtig ist, unsere gesellschaftliche Form, in der wir heute leben dürfen, zu erhalten. Nur wie so oft, wenn es dann darum geht, aktiv was dafür zu tun, dann ist man dann doch eher zurückhaltend und sagen, ja, sollen doch die anderen mal lieber was machen, anstatt dass ich selber jetzt was mache.
Themen andererseits, die wir jetzt irgendwo haben, die uns bewegen. Ich denke natürlich vor allem an das Erstarken der Ränder, vor allem der rechten Seite, ist vielleicht ein Grund, wieder ein bisschen, wie soll ich mal sagen, diese zu sehr als alles ist gut, alles ist friedlich, irgendwo Lage zu revidieren. Habt ihr das Gefühl, dass auch deshalb Leute wieder verstärkt auf die Straße gehen, sich stärker wieder bei euch engagieren?
Ja, ich denke, das sieht man sowohl bei den Eintritten bei uns in der SPD, als auch jetzt, wenn wir wieder an die Uni schauen, bei der Podiumsdiskussion, da waren auch viele Studentinnen und Studenten da. Oder wenn wir jetzt auch die zahlreichen Demonstrationen nehmen gegen rechts, die jetzt in Ulm immer wieder stattfinden und sehr gut besucht sind, da denke ich, dass doch bei den Leuten ein gewisses Bewusstsein dafür da ist, dass die demokratische Form heute schon besonders bedroht ist. Gerade wenn wir auch an die AfD jetzt schauen und das sehen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel in der Hirschstraße, Christian, du kennst es ja auch, stehen, da gibt es ja auch die AfD ja, und mit der kommt man dann auch natürlich in Diskussionen. Also das ist ja schon so, dass die auch in Ulm schon präsent sind in einer gewissen Form.
Ja, bei der Bundestagswahl war zumindest auch ein relativ großer Stand zu sehen. Habt ihr eigentlich mal mit Leuten, die dieser politischen Richtung angehören, dann auch Diskussionen geführt? Oder wie ist dann eigentlich der Umgang miteinander, wenn man sich trifft? Ich meine, gibt es dann auch Menschen, mit denen man diskutiert? Oder ist das so, sag mal, schwierig, der Umgang, dass das eher nicht zustande kommt? Wie ist so eure Begegnung?
Also ich glaube, es gibt keinen Stand, an dem wir irgendwo stehen, wo wir diese Diskussion nicht haben. Also so rum mal ausgedrückt.
Ja.
Natürlich die Leute, na, nicht nur von dieser Seite, auch von anderen Seiten kommen da an den Stand, wollen einfach wissen, wie, ja, was ist denn eigentlich eure Meinung dazu? Könnt ihr eigentlich nichts dazu sagen und versuchen da, bis es so ihren Standpunkt klar zu machen, was auch sehr, meiner Meinung nach, ja klar, natürlich nachvollziehbar ist. Aber wir sind natürlich da, um unsere Werte zu vermitteln, zu sagen, wofür wir einstehen. Na, herrscht schon so, kann man schon auch offen und ehrlich so sagen, mal unter uns gesprochen, herrscht schon so ein bisschen Strom untereinander. Aber dafür sind wir ja auch da, wir dürfen und wir wollen ja auch diskutieren, es wäre ja schlimm, wenn wir alle einer Meinung wären. Und von daher, das begegnet uns eigentlich oft, aber wir, Daniel und ich, glaube ich, spreche ich auch für ihn, sind da ja, eingefleischt und stehen mit guten Fußes in der SPD und wissen, warum wir in der SPD sind. Wir wissen unsere Gründe und unsere Motivation. Und von daher lassen wir auch von sowas uns natürlich nicht irgendwie unsere Mauern nur niederreißen.
Ja. Da kommen wir so schrittchenweise auch schon auf das Thema, was waren so vielleicht eure Themen 2018? Wenn ich jetzt SPD denke, 2018 fällt mir natürlich spontan erst einmal das Thema mühselig, ich gehe jetzt mal über das Regionale, über das Überregionale, denke, Regierungsbildung in Berlin, Diskussion bis hinunter an die Ortsverbände, GroKo ja, GroKo nein. Wie weit hat euch das begleitet? Also hattet ihr auch rege Diskussionen? Erzählt mal, wie das so bei euch dann gelaufen ist.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie wir auch in der SPD basisdemokratisch diskutieren. Wir hatten ja auch hier bei uns im Kreisverband ganz verschiedene Meinungen dazu. Auch wieder Hilde hat ja Veranstaltungen dazu gemacht. Sie war ja dezidierte GroKo-Gegnerin, hat viele, auch aus meiner Sicht, überzeugende Argumente gebracht, warum man jetzt der GroKo nicht zustimmen sollte. Gut war, wie gesagt, diese offene Diskussion, die wir hatten. Und es wurde heiß diskutiert, auch gerade in den Ortsvereinen, dann auf Kreisverbandsebene.
Und dann hat es sich aber ja doch ergeben, dass eine GroKo gebildet wurde. Wie ist jetzt so nach, es ist noch nicht, aber wie ist so eure Bilanz? Wie würdet ihr jetzt mal ganz grob das Thema sehen? Seht ihr die SPD, beziehungsweise sie macht Arbeit und es wird von vielen, wenn ich das richtig von Kommentatoren höre, auch als gute Arbeit bewertet. Seid ihr zufrieden mit dem Zustand? Sagt ihr, es war doch dann gut, in die GroKo zu gehen? Oder würdet ihr sagen, nee, war doch nicht so gut, lieber doch raus? Wie bewertet ihr jetzt Dinge nach, sagen wir jetzt, einem knappen Jahr?
Ja, da kann man auf der einen Seite, möchte ich noch dazu sagen, gerade nochmal zu dem Thema von vorhin, der kleine Bürger merkt nicht, was oben passiert. Es war ja sogar Andrea Nahles hier in Ulm vertreten, hat auch so mit Olaf Scholz noch zusammen und sogar Leni Breimeyer, also die Dreierkombination, hier so ja, wie so ein offenes Diskussion veranstaltet über das Thema GroKo, Argumente dafür, Argumente dagegen und ja, das war schon so ein fast ganztägiger Workshop, wo man auch einfach sagen muss, auch da wieder, die kleinen, in Anführungszeichen, Bürger und SPD-Mitglieder hatten da echt die Chance, mit den Großen zu reden. Und jetzt nochmal zu dem anderen Thema. Bilanz von 2018, GroKo. Meiner Meinung nach ist die SPD um einiges stärker geworden. Also früher oder so in die letzten ja, paar Jahre, wo wir einfach so das mitregiert haben, ist es so dahin geplätscht. Und inzwischen sagen wir halt auch mal, wenn etwas nicht geht. Und dahin, auf diesen Punkt, bin ich der Meinung, es befinden wir uns auf einem guten Weg. Einfach alles nicht nur einfach hinzunehmen und zu sagen, ja, nur dass wir hier eine Mehrheit kriegen, sagen wir ja, sondern auch einfach mal zu sagen, so geht's nicht.
Mhm. Wichtig ist natürlich, die Debatte jetzt nicht einseitig von der CDU und vor allem von der CSU hier gestalten, formen zu lassen. Das war ja auch ein wesentliches Hauptargument gegen die GroKo, dass man gesagt hat, ja, unsere sozialdemokratische Handschrift, unsere Unterscheidbarkeit geht verloren. Und ein Stück weit müssen wir das ja schon auch sehen. Wir machen gute Arbeit, wir zeigen starkes soziales Profil in dieser großen Koalition. Nur wenn wir anschauen, wie die politische Diskussion der letzten Monaten war, dann müssen wir feststellen, dass es ganz stark ums Thema Asyl, ums Thema Zuwanderung ging und dass da natürlich der Horst Seehofer von der CSU ganz stark die öffentliche Debatte bestimmt hat und dass alle guten sozialen Projekte, die unsere sozialdemokratischen Minister angestoßen haben, da etwas ins Hintertreffen geraten sind und gar nicht mehr in den Medien aufgetaucht sind. Das ist natürlich schade.
Also ihr würdet sagen, auf jeden Fall, die Regierungsarbeit der SPD ist sehr gut und ich glaube auch insgesamt weltweit anerkannt ist zum Beispiel der Finanzminister, der Olaf Scholz, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ja. Die stabile schwarze Null vor dem Haushalt, also im Prinzip eine Politik, die eigentlich Zustimmung allerseits findet. Ja, also auf jeden Fall hier, das ist die Betrachtung der, sagen wir mal, Politik auf Bundesebene. Gucken wir ein bisschen mehr so auf die Ebene lokal, Kommunalbereich. Mhm. Kommunalbereich meint ja Ulm und um Ulm herum eigentlich, ne? Also im Prinzip Ortsverband und ja, gibt es ja die Kreisverbände auch noch. Also das sind ja, glaube ich, die Strukturen, die man da so im Blick hat. Ja, was sind so, sagen wir mal, im Ulmer Bereich, also Kreisverband, Ortsverbandbereiche, die Themen gewesen, die euch bewegt haben, wo ihr auch sagt, hier hat sich in der Umsetzung an der Stadt vielleicht was bewegt, hat sich was getan. Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen, da haben wir natürlich gleich genannt und habt ihr genannt die Straßenbahn. Ja. Vielleicht erzählt mal ganz kurz, was waren so die Highlights aus eurer Sicht? Wo ist vielleicht auch die Arbeit der SPD zum Tragen gekommen? Wo habt ihr konkret irgendwo vielleicht auch in Projekten mitgestaltet, mitgewirkt oder einfach Highlights irgendwo erlebt?
Wir gerade nehmen gerade die Linie 2, wo ich da auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass es ja auf Antrag der SPD durchgenehmigt wurde. Mhm. Es war ein ja, sehr großes Jahr, es ist viel passiert. Gerade die Linie 2 ist natürlich auch ein großes Bauprojekt hier in Ulm gewesen. Das zweite große Projekt ist natürlich sozialer Wohnungsbau. Ich glaube, Daniel, da kannst du glaub, ein paar Sachen mehr dazu sagen.
Ja, der bezahlbare Wohnraum ist ein Thema, an dem wir jetzt als Ulmer SPD, gerade auch Ortsvereine Böfingen, Mitte-Ost und die Jusos ja schon seit Jahren dran sind. Es war jetzt im letzten Wahlkampf, also Kommunalwahlkampf vor 5 Jahren, da habe ich auch schon kandidiert, jetzt noch nicht ganz so stark, auch jetzt vom Kreisverband auch gesehen in der Fraktion. Ich denke, das hat sich geändert, auch dank jetzt dem Engagement dieser beiden Ortsvereine und der Jusos. Und jetzt ist es bei uns ganz stark auf der Agenda, weil wir eben auch sehen, dass wir hier in Ulm ein ganz massives Problem haben. Ich denke, das sieht jeder Einzelne, wenn er mal seine eigene Wohnsituation betrachtet oder die seiner nächsten Bekannten, von seinem Freundeskreis, seiner Kollegenschaft, dass er feststellt, das ist ganz schön schwierig, in Ulm eine Wohnung zu finden, die man noch einigermaßen bezahlen kann. Und es wird natürlich jetzt mit Stuttgart 21 nicht besser.
Insofern ist das Thema Stuttgart 21, die sag mal, bahntechnische Annäherung, auch ein Belang, das sogar Bedeutung bekommt. Ne? Also das ist ein Thema, was zwar über die Ulmer Grenzen räumlich gesehen hinausgeht, aber was uns dann auch mit Stuttgart in irgendeiner Weise enger zusammenbringt und eigentlich dann auch den Einzugsbereich der Problemdiskussion verändert, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Das sind ja mehrere Komponenten, die da mit reinspielen. Es ist ja nicht nur das, dass man die vielen Menschen, die wirklich täglich von Stuttgart nach Ulm oder von Ulm nach Stuttgart pendeln, damit ins Boot holt. Das ist auch das Thema Wohnung, es ist das Thema in 20 Minuten von Stuttgart nach Ulm. Ich meine, da kann man fast in der Mittagspause von Stuttgart hierher fahren. Da braucht man länger mit der Straßenbahnlinie 1 von Böfingen nach Söflingen.
Wollte ich gerade sagen, also, brauchst du eine halbe Stunde.
Es wird wirklich so sein, das ist meine persönliche Meinung, dass so Ulm ein bisschen der Vorhof von Stuttgart wird. Und es wird bestimmt auch Arbeitsplätze generieren, beziehungsweise es gibt da vielleicht neue Konstellationen. Es gibt dann mehr Menschen, die von Stuttgart nach Ulm pendeln oder auch andersrum. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man innerhalb von 20 Minuten in Stuttgart ist, mir zu überlegen, ob da ein Arbeitgeber da ist, der für mich passt. Also ja.
Also das Thema Wohnungsbau nebenbei, wir haben hier, ich glaube es war Ende 2016, auch eine Dezember-Sendung, hier auch unter anderem mit dem Herrn Pinzler und dem anderen Herrn aus Neu-Ulm, ich habe gerade einen Namen nicht mehr parat, über genau die Wohnsituation gesprochen, und mir ist seither auch bewusst, dass das in Ulm tatsächlich ein ganz heißes Thema ist und durchaus eben einer Betrachtung darf. Ich vermute auch dann kommenden Kommunalwahlkampf dann sogar auch von Belang sein wird. Also auf jeden Fall Wohnung ist ein Thema, das Thema Straßenbahn hat ein sehr gutes Ende, sage ich mal, genommen, auch wenn es noch kleine technische Pannen gibt. Die Linie 2 ist auf jeden Fall fertig, sie fährt. Was sind so andere Themen, die euch noch in dem Zusammenhang einfallen? Also ich denke gerade an die Thematik, die natürlich immer diskutiert wurde, geflüchtete Menschen. Basierthema haben wir vorher schon diskutiert oder angesprochen. Gibt es in dem Zusammenhang auch Punkte, wo ihr sagen könnt, Good News, wir haben was erreicht oder irgendwo Menschen helfen können, oder was fällt euch dazu ein?
Das Thema familienfreundliche Stadt ist sehr wichtig. Dazu gehört als ganz zentrale Forderung die kostenlose Kita, weil Bildung schon ab Geburt anfängt und die Preise jetzt für Kindertagesstätten zu etwa 400 Euro jetzt schon ordentlich sind für Familien. Und es geht dann weiter in der Schule, kostenloses Schulessen wäre dann eine Forderung, dass natürlich auch hinreichend die Schulen investieren. Natürlich geflüchtete Menschen auch noch besonders in unseren Fokus nehmen, aber auch generell Familien, bei denen es mit der finanziellen Ausstattung ist in der Stadt jetzt nicht so gut ausschaut, und da versuchen für diese Menschen, und das sind viele Menschen, gute Lösungen zu finden.
Ja, ich gucke mal gerade so auf die Uhr und stelle fest, Mensch, wir haben ja schon wieder gute 20 Minuten rum, wir haben schon wieder 11.40 Uhr, wir spielen noch mal einen kurzen Musiktitel und dann würde ich vorschlagen, wir sprechen mal noch über das, was kommt, was 2019 passiert. Es wird einen Wahlkampf geben, es wird Europawahl geben, es wird eine Kommunalwahl geben. Wir spielen bis dahin auch noch Jon Anderson, auch ein Weihnachtslied, Three Ships, hier ist Jon Anderson.
Free Listening, Free Station, Free FM.
Wir sind wieder zurück. Hier ist der Lokaltermin, Radio Free FM, am 4. Sonntag, am 4. Adventssonntag. Heute mit dem Thema politisches Engagement. Wir haben gerade ein klein bisschen zurückgeblickt, oder wenn wir noch Themen haben, gucken wir auch noch ein bisschen zurück. Aber ansonsten würde ich sagen, guck mal nach vorne. Haben wir denn noch Themen, die wir jetzt so vielleicht nochmal nachgedacht vergessen hätten, die fürs Jahr 2018 auch noch erwähnenswert wären, Daniel, Christian? Oder sollen wir einfach schon den Blick ein bisschen nach vorne werfen?
Ja, ich denke, wenn wir jetzt anfangen, noch Themen zu suchen, dann werden wir heute nicht mehr fertig. ich würde sagen, wir gucken mal ins neue Jahr. Es wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Wir haben einen neuen Vorsitz der CDU. Wird auf jeden Fall ganz spannend sein, was da jetzt passieren wird. Natürlich haben wir auch Wahlen, das hast du vorhin schon angesprochen. Das wird auch nochmal eine sehr, ja, Wahlkampfphase in Parteien, ist immer so eine spannende Phase. Und da bin ich gespannt, was uns erwartet auf jeden Fall. Und überregional und über, ja, ich sag mal, über den Tellerrand hinausgeschaut ist, haben wir natürlich einen Donald Trump, der da auch immer mal wieder so seine Sachen kommuniziert. Auch gestern, glaube ich, war es, oder vorgestern, war ja komplettes Shutdown. Ich glaube, 200.000 Menschen oder so sind auf den Straßen und demonstrieren. Es ist auf jeden Fall spannend, jetzt gerade zum Jahresende hin, dass noch sowas passiert. Bin ich gespannt, was da auf jeden Fall passieren wird.
Umso mehr, du hast es gerade angesprochen, USA, unsichere Problematik, also nicht das Land an sich, aber die Politik von Donald Trump. Ein anderer Kandidat, der als Garant einer gewissen Sicherheit, der Verteidigungsminister, hat seinen Rücktritt angekündigt und viele haben gesagt, ein stabilierendes Element, der General, der sich jetzt wohl auch mit Trump überworfen hat. Danach weiß man nicht, was kommt, aber es sieht so aus, dass eben alle, die noch in irgendeiner Weise ein bisschen korrektiv zu der sehr, sagen wir mal, spontanen, sage ich mal, Politik von Herrn Trump waren, jetzt von Bord gehen. Der Herr Mattis auf jeden Fall. Und ja, die Frage ist, was geschieht. Umso mehr natürlich wahrscheinlich, Daniel, die Thematik, die du auch, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Universität diskutiert hast, Europa. Europawahlkampf, und ich weiß und ich sehe auch schon, dass das Thema Europa zunehmend in den Wahlkampf kommt. Für die SPD ist ja die Frau Barley, die Ministerin Katharina Barley als Abgeordnete bzw. als auf Nummer 1 sozusagen in der Liste. Gucken wir in Bezug auf Ulm. Wie sieht es in Bezug auf Europawahl in Ulm aus? Da habe ich gelernt, gibt es auch einen Kandidaten?
Ja, wir haben den Matthias Lamprecht, der auch bei uns der Juso-Kreisvorsitzende ist, der für Südwürttemberg mit antritt. Da sind wir sehr froh drüber, weil der Matthias natürlich hier sehr gut Themen setzen kann in der Stadt und darüber hinaus. Und auch ganz engagierten Wahlkampf jetzt schon begonnen hat. Wir waren jetzt am Freitag in der Fußgängerzone vom Weihnachtsmarkt und haben auch schon entsprechende Weihnachtsgrußkarten und Christbaumkugeln verteilt. Also da ist der Matthias ein ganz engagierter Kandidat.
Vielleicht so in wenigen Worten für die Menschen, die jetzt sagen, Europa ist weit, was interessiert mich das? Wir haben jetzt lokal Probleme, ich habe keine Wohnung, ich habe kein Haus. Den Zusammenhang mit Europa, was macht von Ulmer Bürger Europa aus? Wie profitiert er davon? Warum ist Europa so wichtig? Kann man das so ein paar, ja, kurz zusammenfassenden Sätzen irgendwie plausibel machen?
Ist schwierig auf jeden Fall.
Ja, man kann es schon festmachen, zum Beispiel an der Sache mit den USA. Wir sehen einfach, dass die Konstellationen in der Welt auch immer unsicherer werden und auch die Bündnispartner, zum Beispiel USA, dann entsprechend Wackelkandidaten werden. Umso wichtiger ist es, hier mit einer klaren europäischen Stimme zu sprechen, weil natürlich Deutschland alleine in der Welt, sei es politisch oder wirtschaftlich oder militärisch, ein kleines Licht ist, gerade wenn wir so Riesen anschauen wie China. Deshalb haben wir nur eine Chance, wenn wir uns gemeinsam als Europäer auch mit unseren gemeinsamen europäischen Grundwerten, die wir haben, zusammenschließen und gemeinsam auftreten.
Also auf jeden Fall alleine, das ist, glaube ich, der Punkt. Als Deutsche haben wir keine Perspektive, aber gerade der Faktor, die wirtschaftliche Verzahnung und die wirtschaftliche Verankerung ist ja sehr groß in Europa. Mhm. Und ihr sagt, eigentlich kann man nur, wenn man auf dem Gebiete, wo die Großen, die Chinesen, die Amerikaner präsent sind, noch irgendwie eine Rolle spielen will, zusammen als Europäer auftreten. Ansonsten spüren wir das vielleicht konkret beim Thema Arbeitsplätze. Ich glaube, da wird es für jeden dann relevant oder spürbar.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, man kann zum Beispiel auch sozialdemokratische Vorstellungen in drei Schlagworten zusammenfassen. Europa soll sozialer werden, Europa soll demokratischer werden, Europa soll nachhaltiger werden. Demokratischer heißt, wir wollen die Rolle vom Europäischen Parlament stärken. Wir wollen es zu einem echten Parlament machen, auch mit Initiativrechte. Wir wollen ein europäisches Grundgesetz haben. Wir wollen gerade im sozialen Bereich, du hast es angesprochen, die Arbeitssituation auf gesamteuropäischer Ebene verbessern. Wir wollen einen europäischen Mindestlohn haben. Wir möchten die europäische Arbeitslosenversicherung und Nachhaltigkeit, auch das, wir sehen den Klimawandel, Rekordsommer wieder dieses Jahr. Auch das ist eine Frage, die jetzt Deutschland allein nie und nimmer lösen kann. Auch da müssen wir mindestens auf europäischer und noch mehr auf globaler Ebene tätig werden.
Also große Herausforderungen, die da anstehen. Wie weit würdet ihr sagen, hat die Problematik des Brexit auf die Situation einen gefährdenden oder einen negativen Einfluss? Ist Europa auch dann ohne die Engländer stark genug, um zu bestehen? Oder wie schätzt ihr die Problematik um den Brexit ein?
Ja, ich denke, die Engländer merken, glaube ich, jetzt schon, dass es wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall schon mal ein Fehler war. Politisch sei mal jetzt noch dahingestellt. Aber ich denke, ja, es hat schon, kann man schon so sagen, eine kleine Erschütterung in die Europäische Union gegeben, was aber jetzt nicht heißen soll, dass jetzt ein nach einem anderen Mitgliedstaat da sagt, ja, wenn die das können, kann ich das auch. Weil ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall für diejenigen, die austreten oder daran denken, auszutreten, dass es eben keinen Vorteil bietet. Das merkt man schon durch diese Kursschwankungen vom Great Britain Pound. Und das wird man spätestens im März merken, wenn dann die Brexit-Verhandlungen soweit durch sein sollten. Da wird, denke ich mal, auch nochmal so ein Aufschwung in Europa oder ein Aufschrei durchgehen, zu sagen, okay, der Austritt aus der Union ist vielleicht doch nicht so gut, wie wir eigentlich alle denken. Und da kommt vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Anstoß für die Basis zu sagen, nee, einfach rauszugehen und mit dem ganzen Laden nichts mehr zu tun zu haben, ist die vielleicht zu einfach gedacht. Mhm. Was danach kommt, wissen wir jetzt noch gar nicht, aber da sehen wir ein Paradebeispiel, es ist doch nicht so gut, wie man eigentlich so von vornherein denkt.
Eine große Gefährdung sehen wir ja jetzt auch im Hinblick auf Irland. Man sagt da immer, und wir hatten das Thema mit den Friedensjahren, die wir jetzt haben dürfen, seit 45 Jahren auch schon, dass man gesagt hat, Europa ist ein ganz großes Friedensprojekt. Ja? Dank Europa dürfen wir jetzt auch in Frieden leben und wir sehen, sobald wir jetzt diesen europäischen Gedanken verlassen, ja, dass wir dann plötzlich, jetzt Stichwort Grenze, Nordirland, in ganz massive Schwierigkeiten kommen, wenn es dann plötzlich jetzt im Falle eines harten Brexits um die Frage geht, ja, was ist mit dem Grenzverkehr? Und haben wir jetzt geschlossene Grenzen, werden die jetzt wieder bewacht und plötzlich wieder in Konflikte reinkommen können, die zum Glück jetzt in den letzten Jahren beendet waren.
Vielleicht auch ein Thema, weil wir gesagt haben, wie spürt ein Ulmer das Thema Europa? Natürlich, wenn der Europäer nach Frankreich reisen will oder nach Österreich naheliegend, er muss kein Geld mehr wechseln. Ne? Er kann problemlos überwechseln und hat im Prinzip die gleiche Währung, hat den gleichen Wirtschaftsraum letztendlich. Und insofern vielleicht etwas, was man einfach auch nicht vergessen sollte, dass wir hier schon sehr spürbar eigentlich auch Veränderungen
haben. Ich denke auch, in der Bevölkerung gerade, das ist halt einfach wirklich schon viel Zeit vergangen. Dieser Binnenmarkt ist eigentlich selbstverständlich. Ich und der Daniel auch, wir sind alle schon so in diesen Binnenmarkt reingeboren worden, mehr oder weniger. Das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich meine, wie du sagst, das ist eine ganz normale Sache inzwischen, jetzt einfach ins Auto einzusteigen und nach Frankreich rüberzufahren, sich da irgendwie ein Baguette zu holen und wieder zurückzufahren.
Kein Grenzübergang, kein Pförtner, kein Zoll.
Ich finde, das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass das viel, viel Arbeit war, an diese Stelle zu kommen, viel demokratische Arbeit, viel Schweiß und Blut, was da einfach geflossen ist, und da kann man eigentlich echt sehr, sehr stolz drüber sein, und das zu erhalten und das weiter zu leben, ist einfach so der Gedanke auf den Bürger runtergebrochen, den man eigentlich so jeder hier in Ulm und überall haben sollte.
Ulm ist ja auch eine internationale Stadt, das sehen wir an der Universität, da ist es vollkommen normal, Auslandssemester zu machen. Wir haben international Forschende oben an der Uni, Unternehmen, die weltweit tätig sind. Wir haben natürlich auch das multinationale Kommando operative Führung. Wir bekommen entsprechend ja dieses NATO-Kommando. Denn da sehen wir, wie Ulm quasi auch weltweit wichtiger Kristallisationspunkt ist.
Ja, also insofern schon ein Grund, sich zu engagieren, um ja an der Stelle dabei zu sein. Stichwort engagieren. Kommunalwahl können wir vielleicht noch in 4 Minuten noch draufblicken, die wir noch Sendezeit haben. Daniel, wann findet genau denn die Kommunalwahl statt? Und bei den Termin Europawahl sollte man auch noch sagen. Wann war der? Der war im Mai, glaube ich.
Im Mai, genau. Mhm. Und darauf freue ich mich schon auf einen engagierten Wahlkampf. Der Kreisverband hat mich jetzt auf Listenplatz 11 nominiert für die Kommunalwahl. Da freue ich mich sehr drauf auf einen engagierten Wahlkampf. Wir sind ja schon dabei. Themen haben wir ja schon angesprochen. Soziale Stadt, kostenlose Kitas, öffentlichen Nahverkehr stärken, bezahlbaren Wohnraum ganz massiv in den Vordergrund rücken. Und dafür möchte ich natürlich dann mich auch massiv einsetzen.
Mhm. Man geht so richtig die heiße Phase des Wahlkampfs dann los. Also ab wann ist man dann, was weiß ich, auf den Ständen oder auf den Wahlplätzen, um seine
Gäste. Die Stände sind so etwa 6 Wochen vorher in der Heerstraße, aber es wird davor natürlich auch in allen Stadtteilen Gespräche geben. Es wird Stände geben. Auch wir als Ortsverein gehen natürlich wieder hoch nach Böfingen, machen auch unseren traditionellen Ostereierstand. Es geht im Prinzip, wenn man so will, schon ab Januar los. Da haben wir jetzt in Rockenburg schon so am zweiten Wochenende unsere Klausurtagung von den Kandidaten. Und ich denke, ab dann ist spätestens wirklich Kommunalwahlkampf angesagt. Mhm.
Wie ist denn der Status? Also ich habe ja mitbekommen, dass auf jeden Fall die Parteien schon ihre Kandidaten nominiert haben. Ich weiß es von der SPD, ich habe es auch mitbekommen von den Linken, da stand auch eine Zeitung, eine Positionierung gegeben. Ich weiß nicht, wie es bei der Union ausschaut oder bei den anderen Parteien. Sind die auch schon so weit, oder?
Ich weiß, die Grünen haben auch schon nominiert.
Ah ja. Bei den Grünen weiß ich es auch, ja. Von der CDU.
Hätte ich es ja so nicht mitbekommen, ja.
Aber. Mhm. Aber letztendlich, die Parteien stellen so jetzt ihre Kandidaten alle auf.
Ja.
Und dann zieht sich jeder ein bisschen in sein Kämmerlein zurück und versucht, die wichtigsten Themen zu sondieren und wer was irgendwo dann vertritt und macht. Und dann geht es in den Wahlkampf auf jeden Fall.
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Und wann genau, ich glaube, den Termin für die Wahl, habt ihr den im Kopf für die Kommunalwahl, ist dann im Mai auch. Das heißt Europawahl und...
Am gleichen Tag, ja.
Ach, das ist der gleiche Tag. Genau. Es ist genau der gleiche Tag. Das heißt, man wählt im Prinzip zwei, man bekommt dann 2 Wahlbögen und hat im Endeffekt aber dann 2 verschiedene Themen, die man dann wählt. Wobei natürlich wieder 40 Wahlliste heißt, man hat dann wieder Persönlichkeits- oder die, wie heißt es, mit
Kumulieren und Panaschieren. Das genau, heißt, Wahl, ja. Weil der Gemeinderat 40 Sitze hat, habe ich 40 Stimmen und ich darf kumulieren bis zu 3 Stimmen, also einem Kandidaten geben, und ich darf panaschieren und die Stimmen verteilen, auch auf Kandidaten verschiedener Parteien. Da hat man viele Möglichkeiten, natürlich auch die Qual der Wahl, und macht sich am besten dann am Küchentisch dann Gedanken drüber und füllt den Zettel schon aus und ja.
Also wird auf jeden Fall spannend, denke ich. Wir haben jetzt noch so ungefähr 40 Sekunden. Ist noch ein wichtiger Punkt, den ihr unbedingt noch nennen möchtet? Das weiß ich, Parteikollegen grüßen oder so irgendwie.
Ja, ich denke, das ist ein wunderbarer Anlass. Morgen ist der 24. Dezember, um allen Hörerinnen und Hörern ganz wunderbare Weihnachten zu wünschen, besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Verbunden natürlich mit der Bitte, dann, wenn dann im Mai die Wahlen sind, wählen zu gehen, ja, sich einzusetzen für unsere Demokratie und dort entsprechend Flagge zu zeigen.
Das kommt natürlich auch von meiner Seite, und da sage ich auch immer an dieser Stelle immer sehr, sehr oft und sehr gerne, und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, geht wählen, egal was. Also wir tragen hier die Fahne der SPD, aber wählen ist einfach wichtig.
Vielen Dank. Wir sind schon wieder mit der Zeit am Ende. Das war der Lokaltermin Nummer 35 zum Thema politisches Engagement. Meine Gäste waren heute vom Ortsverband SPD Böfingen. Namen nochmal?
Christian Eilitz.
Und Daniel Ihle.
Mein Name ist Michael Trost. Ich wünsche euch ebenso schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Lokaltermin wieder im neuen Jahr. Wir hören uns bald wieder. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken, mitreden. Free FM.